Los geht die wilde Fahrt.
Los geht die wilde Fahrt.
Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner und Patrick Hegel.
Hallo, guten Tag, Servus und grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, du bist gerade noch am Handy?
Nein, ich habe es leise gemacht.
Okay.
Was bist du für
was denn?
Respektlos. Wenn es schon so losgeht, habe ich schon gar keine Lust mehr.
Okay.
Fang nochmal an, mach nochmal Musik nochmal neu. Monika, die macht das auch noch.
Kochbuchcheck. Der Podcast. Von und mit Gregor
das
Wagner.
Das bist du.
Hallo.
Und Patrick.
Das bist du.
Das
bin ich. Hi.
Ja,
so. Mann. Das ist doch viel schöner, wenn du so freundlich in die, Sendung startest.
Hallo Patrick.
Na?
Schön, dich zu sehen.
Ja.
Ne?
Ja. Schön, dass du mich wieder erkennst. Du warst ja gestern leicht, hattest leicht ein Sitzen.
Ach.
Ich möchte mal sagen, ja.
Ja,
du hast es dir gut gehen lassen.
Ja.
Teufel Alkohol, sag ich
da. Ach, es geht. Wir hatten einen schönen Abend.
Ist so.
Ne?
Mhm.
Genau. Mit guten Freunden, gut gegessen und lecker getrunken.
So ist's.
Na?
Das war doch ganz nett.
Genau, das stimmt.
War das dein kulinarisches Highlight diese Woche?
Diese Woche ist ja noch jung. Wir haben erst Mittwoch heute, wo wir das hier aufnehmen. Und insofern muss ich sagen, ja. Wobei der Ingwerkeks gerade mit dir zusammen und der Espresso,
das ist
mindestens ebenbürtig.
Mhm.
Ne?
Das ist so. Das ist auch eine gute Tradition geworden, der Ingwerkeks und der Espresso.
Genau.
Und die aufgeschäumte Milch dazu.
Das
und der kleine Schnack in der Küche.
Ja, genau.
Also in der Funkhausküche.
Ja,
hier,
genau.
Ne? Genau.
So, ne? So, das werden wir auch immer beibehalten.
Das ist so. Das sind Traditionen, da sollte man nicht mitbrechen.
Wir beide zusammen sind übrigens passionierte, leidenschaftliche Hobbyköche.
Das ist so.
Ne?
Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler.
Ja.
Und der andere ist natürlich der bessere Koch.
Ja, und wir stellen euch hier mindestens zwei, heute sind es mal drei Kochbücher vor.
Ja.
Und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben. Heute sind es nochmal Autoren und zwar Susan Probst und Yannick Schon, besser bekannt vielleicht unter ihrem Blognamen Krautkopf.
Mhm.
Ne? Dazu später mehr.
Tja.
Wir waren vor einigen Tagen, ist das schon, oder ist schon ein bisschen was her, waren wir auf einer Buchpräsentation, wir beide. Ne?
Mhm.
Und es gibt hier in Köln einen Verein, der nennt sich Fine Food Days Cologne.
Mhm.
Das ist ein Verein, in dem sich Kölner Spitzen- und Sterneköchinnen und Köche zusammengefunden haben und sich zum Ziel gesetzt haben, die Spitzengastronomie in Köln und der Umgebung bekannter zu machen.
Mhm.
Und da gibt es jedes Jahr, August, September, gibt es ein Gourmet-Festival und zwei Wochen dauert das, glaube ich. Ne? Da machen die so Events und Dinner und irgendwelche Food-Erlebnisse in verschiedenen exklusiven oder außergewöhnlichen Locations in der Stadt. Und wir waren bei einer Buchpräsentation im Rahmen dieser Fine Food Days. Da kommen wir doch direkt mal
was
zu.
Machst du? Ich habe gedacht, du schläfst gleich ein hier.
Ja, bin ich.
Bist du das kurz eingeschlafen? Ich habe auch gedacht, das ist ein bisschen dröge, jetzt kommt.
Ja, ist das so?
Der Schnellkochpott.
Ach, du fängst an.
Da komme ich direkt mit dem Schnellkochpott.
Da kommst du mit rein. Das wusste ich nicht, dass du anfängst. Du überraschst mich.
Ja, ist das so?
Mhm. Ein Stück weit?
Ja, dann kommst du und dann ich. So, dachte ich. Ne?
Ach, verrückt.
Nein, ich rede doch direkt mal. Also zu diesem Fine Food Days in Cologne gibt es nämlich, jetzt hat der Kölner Dumont Verlag ein begleitendes Buch herausgegeben. Genial einfach heißt das. 60 alltagstaugliche Rezepte aus der Spitzengastronomie. Da haben 12 Köchinnen und Köche aus diesem Verein halt Rezepte und persönliche Tipps beigesteuert. Die wurden alle so schon im Kölner Stadtanzeiger, das ist hier die größte lokale Tageszeitung, wurden die schon veröffentlicht. Ist auch der gleiche Verlag, ist auch Dumont Verlag. Jetzt das als Buchform. Mhm. 12 Köche haben da mitgemacht.
Mhm.
Da gibt es so Tipps von denen, die sind manchmal so ein bisschen Anfänger-Level-mäßig, wo, glaube ich, auch der geneigte Zuhörer oder Zuhörerin unseres Podcasts da schon drüber hinaus sind, wie Teller anwärmen oder so, ne, und gutes Olivenöl kaufen. Das ist so ein bisschen, ja, Aber es gibt ein paar Tipps, die sind auch mal ganz nett, wie zum Beispiel.
Gibt immer wieder Kochanfänger.
Die Ja, das stimmt. Aber aber so richtig für Anfänger, für Blutige ist das Buch jetzt auch nicht so. Und der Titel, der ist so ein bisschen, führt ein bisschen in die falsche Richtung. Aber zum Beispiel Fleisch nicht in der Plastiktüte zu lassen, wenn man das irgendwie im Supermarkt gekauft hat, sondern in Backpapier oder ein sauberes Handtuch wickeln ist so ein Tipp. Das ist ja auch, macht vielleicht auch nicht jeder. Oder ausgepresste, geschälte Zitronen im Tiefkühler sammeln und daraus hinter einen Zitronenkonfit machen. Ist ja schöne Geschichten. Oder Fisch vorm Braten in 10%iger Salzlake einlegen. Das kennen wir ja schon von Heiko Antoniewicz, den wir mal hier hatten. Ja, die Rezepte, darum geht's ja. Das ist jetzt ganz klassisch da strukturiert in Vorhaupt- und Nachspeise. Oder Dessert heißt es. Da gibt es sehr vom Niveau sehr einfache, ne, wie Garnelen mit Knoblauch und Paprika. Und da sind aber auch echt aufwendige dabei, aber machbare. Allein hier, Julia kommt, die hat dann immer so 30 bis 40 Zutaten. Allein das muss man ja erstmal bewerkstelligen und zusammenholen und so. Ich habe ein paar Sachen gemacht. Wantan von der Rotgarnele auf Fenchelsalat mit Ponzo-Vinaigrette von Sönke Höltgen hier aus dem Köln Sky-Turm. Das war super. Das war super.
Ja. Okay. So das Berliner ist eine, ja, Berliner ja, schon ja, ja, für unsere Berliner Podcast-Freunde. Ja, genau. Sehr schön. Das ist Berlin, weißt du? Ja.
Das ist wirklich eine einfache, aber außergewöhnliche Vorspeise. Und die kommt auf jeden Fall in meine Vorspeisen-Standards rein. Das war echt super. Oder ist. Dann habe ich gemacht hier einen gebackenen Blumenkohl mit Sauce Grebiche und Limette von Hendrik Olfen von der Henne Weinbar. Das ist ja ein Klassiker. Ne? Also Blumenkohl und Ei geht ja immer. Dann habe ich noch gemacht Kritaroto, also Nudelreis, Rinderfiletspitzen und Scamozza. Das auch schön, schmackig, sieht nicht so richtig schön aus, aber der geräucherte Scamozza drüber gehobelt, das ist schon, das kann schon ein bisschen süchtig machen. Das ist so, ne? Dieser Rauchgeschmack, der weiche Käse, das ist sehr gut zu essen. Rigatoni mit Salsiccia und weißen Bohnen und Tomaten von Thomas Gilles, mit dem haben wir uns kurz unterhalten noch, ne? Das ist auch schön, weil hier natürlich das Wurstbrät für die Nudelsoße wird angebraten. Die Tomaten ganz kurz gekocht und die restlichen, also Zwiebel, Bohnen, Knoblauch und Basilikum, wird danach nur noch ziehen gelassen in der Soße. Das ist mal was anderes, als das immer anzubraten, so Fritto vorneweg. Ne? Das ist echt ein anderer, frischerer, guter Geschmack. Das ist eine gute Sache, so mal Tomatensoße zu machen. Also, es fehlt so ein bisschen, finde ich, vielleicht der rote Faden in dem Buch, so das verbindende Thema, was man sonst immer hat. Am Ende ist es aber, wie ich finde, eine richtig gelungene, tolle Rezeptsammlung, die mir großen Spaß gemacht hat. Super gestaltet, so große, sehr großartig angerichtete Teller, die wirken auch sehr schlichte Gerichte, wirken da schon sehr auf dicke Hose. Sehr schön fotografiert, 29 Euro. Mhm. Wem sowas interessiert, der soll sich's mal anschauen. Ist auch nicht viel Geld für so ein Buch, finde ich.
Ja.
Ja, das war's schon, ne?
Das ist,
mit unserem Schnellkochbot.
Ja.
Patrick.
Das ist gut.
Das ist gut, oder?
Mhm. Ne? Also du hast es für gut befunden.
Ich hab's für gut befunden.
Das ist so die Hauptsache.
Genau, Leseband hat's auch.
Da zwei sogar.
Siehst du? Was für ein Luxus.
Ich glaube, das ist gerade bei Dumont, ist das gerade, die schmeißen das Geld gerade raus.
Ach, du hast ja auch ein Dumont-Buch.
Ich habe auch ein Dumont-Buch heute und da sind auch zwei dran.
Ja.
Vielleicht ist das einfach günstiger, zwei dran zu machen als eins.
Ja, wer weiß.
Im Doppelpack, weißt du?
Dann kommen wir direkt zu deinem Buch, oder was?
Ja, also wenn Monika noch ein Gläschen Wasser hat, dann würde ich das machen.
Ja, okay, dann schauen wir mal. So.
Check 1.
Ja, also es ist, ich habe auch ein Buch aus dem Dumont Verlag. Danke, Monika. Die macht das immer gut, die klappert hier nicht so rum, weißt du, die haut einfach nur an die Lampe so. Ja, mag ich sehr.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss, Monika.
Ja. Siehst aber heute verdammt gut aus. Ja. Also. Ich habe ein Buch dabei, die beiden Autorinnen hatten wir zuletzt bei einem Backbuch, Naschmittag, das ist in einer unserer Folgen in unserem Podcast, was mir auch sehr gut gefallen hat, Ich habe daraus sehr viel gebacken.
Ja.
Und jetzt habe ich ein sehr witziges, ein kurzes, also das ist eigentlich so ein kleines, eigentlich könnte das auch ein Schnellkochpot sein.
Ja,
aber
ist es aber nicht.
Ist es nicht, ist ein bisschen mehr geworden.
Gut.
Es ist ein Buch, ein sehr witziges, schönes Buch für den Restsommer.
Okay.
Oder sagen wir Spätsommer.
Ja, okay.
Den haben wir ja jetzt noch so ein Stück
weit. Vielleicht, ja.
Vielleicht. Oder wenn es warm wird.
Ja.
Also, es heißt hitzefrei.
Jetzt kann man die Heizung mal ein bisschen hochdrehen.
Jetzt kannst du es gar nicht. Vegetarische Küche für heiße Tage ist der Untertitel. Und dann gibt es noch so einen kleinen Button da drauf auf dem Buch, die besten Rezepte zum Abkühlen.
Ja.
Wir haben ja ein Stück weit noch mit uns gerungen, ob wir dieses Buch noch im Spätsommer, den wir jetzt haben, vorstellen. Aber ich finde ja.
Gut.
Ich finde, wir sollten das tun.
Warum?
Weil es um Sommergerichte geht, wenn es draußen warm oder gar heiß ist. Es geht um vegetarische Gerichte, nicht vegan, das wäre mir auch zu hysterisch gewesen im Sommer. Und weil das aber auch jetzt in diesen Tagen noch passt.
Gut.
Ich sag dir auch gleich warum. Aber erstmal vielleicht zu den AutorInnen. Autorinnen, sind ja zwei Autorinnen.
Ja.
Und ich muss mich da immer so ein bisschen hinterfragen vielleicht.
Ja, das sind zwei Frauen.
So ist's.
Ja.
Agnes Prus arbeitet als Foodstylistin, schreibt Rezepte und Bücher. Sie lebt in Köln. Hatten wir, wie gesagt, schon mal. Und Yelda Yilmaz, die beiden machen das immer schön zusammen. Sie lebt in Hamburg und ist gelernte Fotografin, Foodstylistin und hat auch viele Bücher in Szene gesetzt schon. Und bei den Fotos und bei dem Cover möchte ich auch bleiben erst einmal. Man bekommt, was man versprochen bekommt. Also sommerliche Mutfotos, ehrlich, sehr nah, muss ich sagen. Und natürlich immer mit einem Licht- und Schattenspiel.
Okay. Ja, aber jetzt, wo du sagtest gerade Cover, da ist ja kein Foto drauf. Das ist ja eine Grafik.
Nein, ich habe ja jetzt mit den Fotos angefangen, habe gesagt, man bekommt, was man so. Und auf dem Cover ist kein Foto drauf, sondern es ist ja eine Grafik, eine stilisierte
Pool.
Bitte? Pool.
Pool-Szenerie.
Pool-Szenerie mit einem Handtuch, einer, sagen wir mal, Orange und ein paar Schnitze auf einem Teller.
Ja, genau.
Und das wabernde Wasser eines Pools und hinten drauf ein Cocktail.
Ja, mit so schönem Obst.
Mit Obst. Mach es nicht klein.
Nein.
So, aber es ist der Fokus bei den Fotos innen drin, der Fokus liegt auf den Gerichten. Die Leichtigkeit des Sommers zieht sich demnach dann auch durch die Einteilung der Kapitel. Und die sind, es geht los mit cool und knackig.
Ja, okay.
Ich find das süß. Ich finde das witzig.
Ja, ja, cool und knackig.
Cool und knackig, das sind verschiedene Sommersalate. Oder sagen wir Salate.
Ja.
Ja? Also Sommersalat mit Kirschen und Beluga-Linsen. Couscous-Salat mit eingelegter Zitrone und Granatapfel.
Okay. Aber alles, was satt macht, ne?
Es macht immer satt, okay. Ja. Ich komme gleich noch. Kräutersalat mit Avocado-Bohnen-Hummus, saftiger Fenchel-Traubensalat, Spinatsalat mit Beeren und karamellisierten Pekannüssen und so weiter und so fort. Dann auch noch verschiedene Dressings. Sie selber, also die Autorin, hat noch vier Lieblingsdressings da reingeknallt. Mhm. Auch sehr schön. Dann geht es weiter mit Quick and Easy, das sind dann schon mal Gerichte, wo auch gekocht wird, tatsächlich. Mhm. Also nicht nur kalte Salate, da sind auch Sommerrollen mit Erdnusssoße. Es sind, sie macht Pestos, da hat sie dann wieder, das zieht sich auch durch, sind erst vier Salatsoßen, die sie hat, dann kommen vier Pestos und so weiter und so fort. Das ist dann mal eine Nudel, das ist also eine von mir sehr geschätzte Kartoffeltortilla mit Zucchini und Oliven. Die habe ich auch gemacht, war großartig. Kalte Gurkensuppe ist, wie du weißt, nicht mein Thema.
Ja, okay.
Sizilianische Caponata auf Röstbrot. Sind aber alles schnelle, kleine Gerichte. Mhm. Ja, also nichts, wo ich auch stundenlang in der Küche stehe. Das ist ja im Sommer auch nicht gewollt. Und vor allen Dingen nicht Sachen, wo ich dann großartig den Backofen hochheizen
muss.
Also
alle Kinderlosen, die jetzt noch in Urlaub fahren, in Sommerurlaub, ne, die können das Buch einpacken, um dann...
Sehr schön. Die können das tatsächlich tun.
Ja, vielleicht sind die Kinder schon aus dem Haus.
Ja, vielleicht auch
oder
das.
Oder noch nicht da.
Mhm. So. Auf jeden Fall, dann sollten sie das Buch mitnehmen.
Ja,
ne?
Genau.
Ah, okay, genau. Alles klar. Also, bei sonnig und heiter, bleiben wir bei den vier Sachen, die sie immer drin hat, sind das dann die Lieblings-Sommer-Dips.
Mhm. Ja?
Sonnig und heiter sind dann Sachen, die man so auf die Hand macht oder To-Go-Sachen oder auf den Grill schmeißt. Auch richtig tolle Sachen dabei. Feta-Röllchen mit Salou, gegrillte Artischocken mit Zitronen-Aioli. Ich komme jetzt gleich dazu, pass mal auf, ist ganz wichtig. Sandwich mit Feigen, Rucola und Zupfkäse, Grill-Zucchini. Spanakopita-Taschen und gegrillt.
Was für Dinger?
So, ja. Ja, okay. Und gegrillte Pfirsiche mit Burrata und Cremolata. Dieses Pfirsichthema zieht sich ein bisschen durchs Buch. Ich mag das ja sehr gerne.
Das zieht sich gerade durch alle Bücher.
So ist es. Vor allen Dingen mit Mozzarella oder Burrata. Ne?
Ja.
Ja, aber das ist ja auch ein Sommerthema.
Ja.
Ne? So, das ist einfach so und es ist Geschmack in die Fresse.
Gibt es denn jetzt noch frische Pfirsiche?
Das weiß ich nicht. Ich komme gleich zu dem Thema, was du jetzt bestimmt sagst. Und sagst ja, da haben wir damals nicht mehr Sommer. So, egal. Und am Ende, es kommt dann noch, nicht am Ende, sondern gibt es noch ein Kapitel süß und saftig. Das ist das Schlusskapitel. Da hat sie dann vier ihrer Lieblingssorbets.
Okay.
Beispielsweise.
Gut.
Das ist natürlich, da sind Säfte drin, da sind Kaltschalen drin und da sind dann ganz kleine Desserts drin. Ja. Also, sie hat auch klassischen marokkanischen Minztee und solche Sachen, Smoothies, also solche Sachen. Und am Ende dazwischen gibt es so Zwischenkapitel, die ich ganz witzig finde, weil du jetzt gerade gesagt hast, es gibt so Themen bei dir in deinem Buch mit diesem Sterne-Gedöns aus Köln, die geben so Tipps, ne?
Ja.
Genau. Und diese Tipps gibt sie auch. Und das möchte ich dir mal nicht vorenthalten. Also das finde ich ganz spannend. Das ist jetzt nicht einfach mal so ein bisschen bla, sondern, also es sind immer so kurze, ich lese jetzt nicht alles vor, aber es gibt so Kapitel wie Ice Ice Baby, es zieht sich ja ein Sommerthema, ne? Oder Hot Stuff, Sunny Mood, Yummy Food, Stay Fresh. Das sind dann so Tipps. Also welche Zutaten und Gerichte wirken kühlend? Oder was ist schweißtreibend und daher bei Hitze sinnvoll? Oder was können wir von mediterranen Ländern lernen, was die Ernährungsweise
schweißtreibend geben? Sinnvoll bei Hitze? Ich will nicht schwitzen bei Hitze.
Oder was bringt erhitzte Gemüter sonst noch runter? Bei Ice Ice Baby sagt sie dann also, man soll im Sommer wasserreiches Obst und Gemüse essen, salzig-süß-Kombis, kühle Suppen, für mich keine Gurkensuppe, und saftige Salate und so weiter und so fort. Kurze Garzeiten, das haben wir ja alles im Sommer.
Ja.
Das ist ja das. Also mich holt das ab. Da sind so ein paar wirklich schöne Sachen dabei. Und jetzt geht es darum, dass du ja wahrscheinlich sagst, achso, erstmal vielleicht zu dem, du hast ja auch einen rausgehauen, was du alles gemacht hast. Bei mir war das sensationell jetzt im Sommer der lauwarme Bohnensalat mit Kartoffeln und Estragon.
Oh, das geht auch im Herbst, oder?
Das weiß ich nicht, ob du im Herbst auch immer Stangenbohnen bekommst.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wahrscheinlich aus Kenia oder Afrika schon.
Ja. Aber das.
Ich fand das toll, mal wieder auf den Markt zu gehen im Sommer und diese gelben, das sind die Wachsbohnen. Und die kombiniert sie mit den grünen Bohnen und dann Kartoffeln, Estragon. Das war schon lecker. Das war lauwarm. Man müsste es einfach ausprobieren. Der saftige Fencheltraubensalat ist sensationell. Der Brotsalat mit Mozzarella und Pfirsichen und Avocado war ein Brüller. Die Zitronenlinguine mit Kirschtomaten und Rucola habe ich gemacht. Auch sehr köstlich. Ich bin ja ein großer Freund von Zitronenpasta. Kartoffeltortilla habe ich gesagt mit Zucchini und Oliven.
Mal aufpassen, dass es nicht zu sauer wird. Was mir aufgefallen ist, in den meisten Rezepten, wenn es um Zitronensaft geht, ist es immer zu viel.
Findest du?
Ja, ganz oft. Ganz oft. Und die Säure kriegst du ja nicht mehr raus. Ne? Die aggressive Zitronen, wenn du zu viel reinmachst.
Also ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, nimmt sie zwar den Saft von zwei Zitronen, was ich völlig okay finde.
Ja, liegt ja an der Restmenge. Aber mir ist aufgefallen, dass ich es oft zu sauer finde, wenn Zitronensaft da irgendwie als... Also ich bin immer vorsichtig. Ich habe jetzt gelernt.
Was man nicht vergessen, dass sie nimmt auch Zitronenzesten auch noch.
Ja, gut. Das kann man nicht überdunsenieren. Das geht ja.
Überdunsenieren, genau. Jetzt könnte man meinen, das ist ja wahrscheinlich dein Kritikpunkt, ja, das sind ja jetzt alles Sommergerichte. Passt das in den Herbst oder in den Winter? Kann man das adaptieren? Kann man das Buch noch nehmen? Ja, kann man. Pfirsiche und Kirschen wird und Erdbeeren, Beeren, obwohl das kriegst du auch alles, ne? Eigentlich schmeckt nicht, aber kriegst du. Ist im Winter schwierig, aber hey, es ist dann doch machbar. Und was ich schön finde, ist, sie bietet Alternativen an, im Buch schon. Also nicht nur bei den Kirschen, Sauerkirschen, dann nimmt man halt die aus dem Glas, sondern sie bietet auch viele andere Alternativen an. Oder die Autoren, wobei die eine hat ja Fotos gemacht. Und das finde ich ganz großartig. Das ist ein Buch, wenn man mal jetzt im Winter, wenn der Winter jetzt kommt oder Herbst, wenn man sagt, Mensch, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock auf Schmorgerichte und wieder Kraut und weiß der Kuckuck was, dann macht mir so ein Buch wirklich Spaß, weil das schnelle, tolle, ja, ich möchte auch sagen, Feierabendgerichte sind, wo man sagt, so, ich komme jetzt nach Hause, aber ich habe Bock auf was Gesundes und was Tolles. Und es ist eben dadurch, dass es vegetarische Küche ist, ist es für mich leichter umsetzbar, als wenn das jetzt noch diese vegane Nummer wäre, wo du, keine Ahnung, aus Cashewnüssen irgendeinen Käse ziehen musst oder so ein Scheißdreck, weißt du so? Also, entschuldige, Scheiß darf ich ja nicht sagen. Aber ja, aber das
Piep
ist halt,
Monika.
Nein, aber es ist ja nie, es ist halt nicht so hysterisch wie. Ja. Ne? So. Mir hat dieses Buch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Okay. Und das ist jetzt ein Standardbuch, wo ich sage, ach, lass uns doch einfach mal gucken, weil ich aus unserer Sendung mit Salads All Day fand ich das auch so spannend, was man aus Gemüse einfach mal anders, schnell irgendwie anders machen kann. Mhm. Das ist das Schöne.
Schön, gut, dass jetzt du mal Sendung sagst, finde ich gut.
Sendung? Ja, wie soll ich sonst sagen? Ausgabe, Podcast, Ausgabe?
Ja, aber was ist es denn? Bei WDR-Hörfunk nennen die alles nur noch Podcast, ne?
Okay, und ich sage Sendung? Ja. Da muss ich mich mal hinterfragen, was das sagen. Vielleicht bin ich einfach zu WDR.
Ja, vielleicht bist du zu WDR.
Vielleicht. Gut. Jetzt kommen wir zum Kritikpunkt. Haben wir noch Kritikpunkte? Darf ich die noch sagen?
Klar.
Sehr schön. Also, meine liebe Agnes, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Wir sind ja schon so, Agnes. Ja, wir haben ja schon zwei Bücher zusammen durchgearbeitet, Agnes. Dann kann ich ja mal meine Fingerchen kreuzen. Also, Agnes, deine Mengenangaben, da müssen wir reden. Da müssen wir wirklich reden. Es gibt Salate, wo man sagt, wow, da hat die ein halbes Kilo Kirschtomaten, ein halbes Kilo noch anderes und dann für vier Personen und dann haben wir irgendwie anderthalb Kilo Gemüse. Das ist ein bisschen viel.
Okay.
Auch mit dem Brot und so weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen. Während man dann bei manchen Pasta-Gerichten denkt, och, für vier Personen, das ist aber für jeden so 80 Gramm Nudel, das ist jetzt nicht gerade viel.
Nee.
Finde ich.
Nee.
Na, so.
Da komme ich nicht mit klar.
Nom, nom, nom. Ja. Also wie gesagt, einmal ist es ein Eimer voll Salat und dann ist es mal ein kleines Tellerchen Nudeln als Beispiel. Mhm. Das ist, finde ich, nicht so gelungen. Dafür aber der ganze Rest sensationell. Auch wenn sie dann mal schreibt, wenn es dann so Tapas oder wie auch immer sind, dass diese Stücke und sowas, das passt alles ganz gut. Das ist schön. Zubereitungszeiten gibt es gar nicht. Das ist ja auch nicht vonnöten, finde ich, weil das ist ja nicht Ziehzeiten, Garzeiten, das ist ja Quatsch, ne?
Ja.
Finde ich. Und, das hatten wir gerade, da schließt sich der Kreis, mein Schatz.
Ja.
Zwei Lesebändchen.
Oh,
also mir hat dieses Buch wirklich Spaß gemacht und ich habe es jetzt in der Küche, wie auch das Salatbuch, einfach da stehen, um mal ein paar Sachen, deswegen ist mir doch hitzefrei, ist mir auch egal. Das ist einfach, das sind einfach leichte, tolle Gerichte, Geschmack, super. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gut.
Und auch mal neue Sachen, ne? Wie gesagt. Also es ist einfach mal was Neues auch.
Wir vergeben ja Kochpots.
Das ist so.
Ne? Von 0 bis 10.
So ist's.
Und wie viel Kochpots?
Ich gebe diesem Buch 8 Kochpots.
Okay, sehr gut.
Mhm.
Sehr schön.
Mhm. Mhm.
Und? Ich habe ja auch ein Buch dabei. Oder wolltest du bist...
Was ich?
Du bist fertig.
Ne? Ich bin, ich habe von... Ich habe so weit, bin
okay.
Ich... Ach so, muss ich noch? Ach so,
ja, was denn?
Es ist im DK-Verlag erschienen und kostet 28 Euro.
Das stimmt nicht im DK-Verlag.
Entschuldigung, das D. Es ist im Dumont-Verlag erschienen. Entschuldige bitte, weil wir es eben noch von DK hatten.
Ja,
entschuldige
bitte. Nein, aber das.
Aber das müssen wir nicht rausschneiden, das ist einfach ein Versprecher.
Ja, genau.
Das ist einfach, wir sind auch.
Wir haben ja schon Menschen. So angefangen, so werden wir weiter das durchziehen.
So.
Ich habe dabei, wie gerade schon angekündigt, Krautkopf, vegetarisch kochen und genießen. Aha. Das Besondere an dem Buch, das ist eigentlich schon 10 Jahre alt. Das kommt jetzt nochmal als leicht überarbeitete bzw. um 25 Rezepte erweiterte Neuauflage heraus.
Aha.
Nachdem das alte schon beeindruckende 8 Auflagen hinter sich gebracht hat, wenn ich da richtig informiert bin, war es, glaube ich, für ein Kochbuch... gut
ist. Es ist ein ordentliches Pfund, das möchte ich auch mal sagen.
Die Autoren Susanne Probst und Yannick Schon, aka, sagt man ja, Krautkopf, das ist ihr gemeinsamer Foodblog-Name, in dem haben sie sich mit ihrer sehr eigenen Ästhetik eine riesen Fangemeinde aufgebaut. Die Küche von denen ist saisonal, oft regional, aber auch mit Einflüssen aus der ganzen Welt. Und einfach. Also es ist eine relativ schlichte Küche, vegetarisch. Ihnen geht es aber um Genuss und nicht um Verzicht. Die beiden, wo ich gerade schon sagte, die einzigartige Ästhetik, die kommen ursprünglich aus der Fotografie, sind also beides Fotografen, gründeten 2013 miteinander den Foodblog Krautkopf, in dem die Rezepte veröffentlichten und später dann auch Geschichten von ihren kulinarischen Reisen. 2018 zogen die dann von Berlin, von der Großstadt, in ein kleines Dorf nach Mecklenburg, in ein kleines Haus mit einem großen Garten, mit viel Platz für Gemüse, Obst und sonstigen.
Es heißt übrigens Mecklenburg.
Heißt es nicht Mecklenburg?
Nein, es heißt Mecklenburg.
Okay.
Das wollte ich dir nur mal so mit auf
den Weg
geben.
Danke. Habe ich wieder was gelernt.
So ist, das ist wichtig.
Es ist dann die Mecklenburger Seenplatte.
So ist es.
Nicht die aber viele sagen Mecklenburg, oder?
Mhm.
Ist das so?
Mhm.
Okay. Siehst du, wieder was gelernt. So, mittlerweile ist dieser Gemüseanbau und der Gartenbau insgesamt ist zum wichtigen Teil ihres Lebens geworden, wie sie sagen, so dass sie haben ein relativ aktuelles Buch. Das heißt, Zu den Wiesen, das ist ein Porträt ihres Gartens. Und neben dem Blog ist jetzt neben den Rezepten auch viel, viel Gartengeschichten mit dabei. Zu erwähnen sei noch schnell, 2021 hatten sie schon ein zweites, sehr erfolgreiches Kochbuch herausgebracht. Erde, Salz und Glut hieß das. Aber jetzt geht's mal um das Krautkopf. Ihr erstes und jetzt erweitertes Krautkopf-Kochbuch. Das sind 90 Rezepte auf 255 Seiten für 34 Euro. Das Ganze ist im Hölker Verlag erschienen. Und erstmal auffallend, das ist ein echter Hingucker. Das ist sehr dickes, hochwertiges Papier, sehr edles Cover mit Prägung. Und was die Krautköpfe natürlich ausmacht, ist ihre Bildsprache. Das wirkt eigentlich erstmal wie ein Bildband, der auch Rezepte enthält. Die Fotos sind schon besonders, was findest du nicht?
Nee, wir hatten es gestern, hatten wir es nicht gestern in einem Gespräch mit jemandem über Bücher, die riechen?
Ja, riecht das?
Boah, ja? Das riecht sehr streng, ja.
Okay, muss ich gleich mal eine Nase nehmen.
Nimm mal eine Nase voll. Das fällt natürlich nicht in die Bewertung rein, dass ein Buch riecht, ne?
Die Fotos, die sind, sagte ich schon, ein bisschen düster, geheimnisvoll.
Ja.
Die haben so eine, ich sag mal, poetische, melancholische Stimmung. Das fandest du so ein bisschen morbide, glaube ich, ne?
Das kommt im Interview, wir dürfen nicht zu viel verraten. Ich hab gedacht, das ist alles morbid, trifft es ganz gut.
Ja.
Aber es ist alles so, oh, wir müssen alle sterben, ist alles so traurig.
Finde ich überhaupt nicht, ne? Das ist,
aber sie haben mir ja recht gegeben.
Ja,
sie haben gesagt,
ja.
sie sind halt sehr herbstverliebt und deswegen sind diese Bilder halt alle sehr
morbid. Ja, ich finde das ganz toll. Also,
ja.
Und ich finde auch erstaunlich, ach, jetzt rieche ich so ein bisschen, ne?
Ja.
Das hat schon es
hat schon ein bisschen Ogü, möchte ich sagen, das Buch.
Ich finde erstaunlich, wie gut das gealtert ist. Wie ich finde, nämlich gar nicht. Ich finde ja oft so 10 Jahre alte Bücher, wenn man die nochmal durchsieht, dann geht das heutzutage nicht bis schwierig. Also für mich ist das eins der am schönsten fotografierten Bücher überhaupt, muss ich sagen. Jetzt mal dann zum Inhalt. Da geht es direkt zur Sache. Da gibt es keine Warenkunde, keine Küchengerätevorschläge oder ähnliches Blabla, sondern nur ein kurzes Vorwort mit einer kurzen aktuellen Anmerkung noch. Und dann geht es auch schon los mit den Rezepten. Das ist alles gegliedert nach den Jahreszeiten, was ja auch nach wie vor praktisch ist, gerade bei so eher gemüselastigen Küche. Da weiß man immer, was gerade Saison hat und was man auf dem Wochenmarkt bekommt.
Mhm.
Hier mal ein paar Beispiele. Also für den Frühling gibt es dann Spargelsalat mit gerösteten Kichererbsen, lauwarme Kohlrabi, Ravioli mit Kürbiskern, Pesto oder ein Teriyaki-Burger mit gedämpften Baobans. Und es gibt einen vietnamesischen Reispfannkuchen. Ich glaube, das ist einer der neuen Rezepte. Im Sommer. Achso, die Kapitel sind übrigens typografisch nicht getrennt im Buch, wenn man das durchblättert, sondern kommt irgendwann ein doppelseitiges Foto und dann geht es mit der nächsten Jahreszeit weiter. Im Sommer haben wir ein gelbes Curry mit Tofu und frischen Kräutern, grüne Minestrone mit Kräuterpesto oder Grillgemüsesalat mit Chimichurri. Im Herbst haben wir Ofenkartoffeln mit Waldpilzen, ein Pilzragout mit Semmelknödel oder was haben wir denn noch? Gerösteten Blumenkohl mit gebackenem Knoblauch. Im Winter haben wir Pfannkuchen mit Möhren und Lauch. Varianten Maronen-Gnocchi mit Rosenkohl oder rote Beete-Ravioli mit Orangen-Walnussbutter. Bei allen Rezepten oben gibt es immer so drei Symbole, die zeigen an, ob die vegan, gluten- und oder laktosefrei sind. Wen das interessiert, wer da drauf achten will oder muss, da ist es das ganz praktisch, siehst du auf einen Blick. Auch die Rezepte, die nicht vegan sind, die kann man alle, wenn man denn sich vegan ernährt, also die nutzen manchmal Butter oder Parmesan oder ähnliches, die kann man dann dementsprechend substituieren. Das ist kein Problem. Allesamt sind die Rezepte sehr einfach zuzubereiten. Auch die Zutaten bekommt man eigentlich in jedem Supermarkt. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmen, wie die benutzen öfter mal Reissirup. Da muss man vielleicht doch mal in Asiamarkt oder das bestellen. Und das sind Rezepte, wo ich glaube, dass sehr viele Menschen, gerade die sich vegetarisch oder vegan ernähren, das ist so deren jeden Tag Küche, also so, wie die sich gerne ernähren. Also so aus meiner, wenn ich so die Leute, die ich so kenne, die sich vegetarisch oder vegan ernähren, die, das ist so deren Stil. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so der Erfolg von denen. Das ist alles sehr unprätentiös, hat aber doch manchmal so einen kleinen Twist, wie man das vielleicht noch nicht so gemacht hat. Die Rezepte überfordern nicht, weder in der Herstellung noch beim Essen. Das soll jetzt gar nicht so negativ klingen. Das ist wirklich alltagstauglich und ich glaube, viele finden das sehr, sehr lecker und es ist definitiv eine gute Ernährung. Du hast gerade die Möhren-Tagliatelle offen mit was?
Mit Mohn-Balsamico-Soße.
Sehr lecker. Erstaunlich. Ja, ja. Erstaunlich dabei, wie man doch so konditioniert ist, wenn man die macht, da macht man aus den Möhren, macht man hier Tagliatelle. Ne? Mhm. Und wenn man das isst, hat man wirklich ein Nudelgefühl. Ne? Irgendwie denkt man, das sind Nudeln. Irgendwie allein durch die Form, ist lustig. Die Rezepte natürlich, wie immer, die Sachen, die wir gemacht haben, gibt's online auf unserer Homepage.
So ist's.
Und die Fotos sieht man auch bei Instagram und Facebook, wenn man uns da folgen sollte, was auf jeden Fall kein Fehler ist.
Das ist so.
Mhm. Also, auch für wo ich sagte, jeden Tag Küche, da gibt es aber eine Menge Rezepte, die sind auch für gesellige, unkomplizierte Runden, die funktionieren wunderbar. Viele Rezepte in einem, wie ich finde, wirklich großartig gestalteten Buch. Mhm. Wer es noch nicht hat und unkomplizierte vegetarische Küche mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall anschauen.
Jetzt haben wir gar nicht mitbekommen, dass wir tatsächlich heute zwei vegetarische Bücher dann haben.
Ja, genau.
Wahnsinn.
Mhm.
Wir sind wieder bei Gemüseküche.
Ja, aber das wird sich auch ändern.
Das ist sicher. Klar. Ich habe schon einiges gesehen und bei dir.
Wie immer kann ja jeder, der mag, sich zu allem zu
ein den, Steak oder ein
Hackklops. Eine Frikadelle aufwärmen in der Mikrowelle.
Genau. Auch zum Kraut, auch zum Möhrennudeln mit Mohn passt eine Frikadelle.
Genau. Das
so.
Geht. Frikadelle
das ist
geht
ja
immer.
Der dümmste Spruch, wirklich der dümmste Spruch, den man Influencern, so vegetarischen Influencern, wie auch immer, drunter schreiben kann unter einem Post, wenn sie wieder was gepostet haben über ihre Gerichte. Ne? Fehlt Hack.
Ja.
Das sehe ich bei so vielen, da fehlt Hack.
Ja,
was
ja.
soll das?
Es ist total lustig.
Ach, okay. Ja, dann sollte ich vielleicht öfter mal lachen.
Ja,
so.
Wir vergeben ja Kochpots.
Ja.
Ne, von 0 bis 10. Ich gebe diesem Buch 8,5 Kochpots.
Guck mal. Das ist auch dick, ne? Da ist
das,
ja,
auch ja das ist,
drin.
Ist auch dickes Papier und wie gesagt, über 90 Rezepte. Das, ist, das ist ein Pfund. Ne?
Ja.
Da,
für dich waren die Fotos toll, für mich war es sehr herbstig.
Ja, okay.
Sie haben mir recht gegeben, weil sie, um das zu spoilern, aber das ist ein Thema.
Apropos Herbst, das Interview ist schon, das haben wir im Sommer geführt.
Ja.
Wir reden
ist aber im Herbst noch aktuell, finde ich.
Ja, lass mich doch mal ausreden. Aber wir reden manchmal über Spargel, den es gerade nicht mehr gibt.
Ja,
und so. Das ist jetzt schon, das haben wir in unserer Sommerpause geführt, das Interview. Deswegen, ich bitte das zu verzeihen.
Ja.
Es ist natürlich.
Aber dann sieht man, dass wir selbst in der Sommerpause gearbeitet haben.
Ja, absolut.
So.
Absolut. Und hören wir mal rein, oder?
Mhm. Das Interview.
Moin, moin.
Guten Morgen,
ja.
Susanne und Yannick. Herzlich willkommen bei uns im Kochbuch-Check. Podcast. Das ist sehr schön, dass ihr da seid. Wir reden heute über ein eigentlich recht altes Buch, genau genommen 10 Jahre alt, euer erstes Krautkopf-Kochbuch, was jetzt zum 10-jährigen Jubiläum in einer Neuauflage erschienen ist.
So ist es, ja.
10 Jahre und ich glaube 8 Auflagen später, wie erklärt ihr euch diesen nachhaltigen Erfolg? Verratet ihr uns euer Geheimnis?
Oha, das fängt ja schon mit einer sehr spannenden Frage an. Nämlich einer Frage, über die ich mir so jetzt noch nie Gedanken gemacht habe, ehrlich.
Dann ist jetzt der Raum und die Zeit, das zu tun.
Weil wir sind eigentlich Menschen, die machen einfach, die denken gar nicht so viel drüber nach, was war und was wird, sondern wir folgen da einfach unseren Impulsen. Und vielleicht ist ja auch genau das schon das Geheimnis, dass wir gar nicht so viel darüber nachdenken oder gar nicht so viel konkret in die Planung gehen, sondern einfach gucken, was sich ergibt, was sich anbietet, was uns ruft und dem folgen wir dann einfach.
Also ihr habt keinen Masterplan, wie ihr erfolgreiche Bücher macht.
Überhaupt nicht, nee. Und gerade das war ja, das, wie du schon gesagt hast, das erste Buch. Und ich glaube, wir haben mit dem Buch sehr, sehr viel gelernt. Vor allem haben wir gelernt, wie man korrekt und sauber Rezepte schreibt. Und ja, das war schon spannend, wenn man dann vom Lektorat die eigenen Rezepte erstmal um die Ohren gehauen bekommt. Und man eigenen Kampf ist, warum man jetzt mehr schreiben soll bei Bratkartoffeln, als die Kartoffeln zu braten, weil dann ist ja klar, was man machen soll. Und dass es aber eine Angabe von Öl, eine Angabe von Zeit und ein Endergebnis geben soll, das durften wir dann alles lernen. Und hat uns dann sehr viel weitergebracht und auch das Buch sehr viel stärker gemacht durch das gute Lektorat.
Genau, das ist ja genau ein Punkt, dass ja ein paar mehr Leute als nur die Autorinnen und Autoren dazu gehören, ein Buch erfolgreich, wenn man es denn so nennen mag, zu machen, sondern da steckt ja eine ganze Maschinerie dahinter und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da tolle Partnerinnen und Partner bisher immer gefunden haben, die uns da sehr auch in unserer Eigenheit und Kreativität unterstützen und uns da auch Freiraum lassen. Das finde ich schon auch sehr wertvoll und ist für uns auch, wo ich ja gerade schon beschrieben habe, dass wir einfach machen, sehr viel wert, wenn das auch zugelassen wird, dass man auch machen darf. Und dieser kreative Prozess, der dann stattfinden darf, das macht schon sehr viel aus und hat auch sehr viel bei allen unseren Büchern dazu beigetragen, dass sie so geworden sind, wie sie eben sind, dass das zugelassen wurde und erlaubt war.
Bei Insta habt ihr ja geschrieben, dass der Verlag eigentlich vorhatte, das nach dem Abverkauf der 8. Auflage einzustellen, was euch sehr enttäuscht hätte. Wie kam es zu dem Sinneswandel?
Ja, was heißt enttäuscht? Also letzten Endes macht man sich darüber ja keine Gedanken, obwohl es naheliegend ist, dass ein Buch irgendwann sich ausverkauft hat und es wenig, also eine Neuauflage braucht ja immer eine gewisse Stückzahl, damit sich das für einen Verlag rentiert und dass man dann irgendwann sagt, die Verkaufszahlen sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig groß. Es macht keinen Sinn mehr, eine 9. Auflage zu drucken. Und dann war das natürlich schon ein bisschen trauriges Ding, dass man halt gesagt hat, ja gut, dann ist das erste Buch jetzt verschwunden vom Markt. Schade, aber dann ist es halt so. Und dann kam aber die Rückmeldung vom Verlag, dass sie sich damit auch nicht zufrieden geben möchten, dass auch für sie das Buch ein besonderes war und das nach wie vor auch bleiben soll. Und dann haben wir gemeinsam überlegt, wie können wir eine Neuauflage gestalten, die auch noch ein bisschen spannenderen Mehrwert für die Leserschaft.
Also war das einfach nochmal ein neuer Anlauf quasi, ja?
Ehrlich gesagt, von unserer Seite aus kam das ja gar nicht. Ich weiß gar nicht so exakt, haben wir jetzt auch gar nicht nachgefragt, wie sie denn jetzt dazu gekommen sind. Aber wir haben zumindest die Erfahrung gemacht, und das hatten wir so auch an den Verlag weitergegeben, dass auf diese Nachricht von uns hin, diesen Instagram-Post, auch wirklich wahnsinnig viel Feedback kam von der Leserschaft. Also im Grunde viel mehr, als sich so die Jahre über angesammelt hat, haben da wirklich viele geschrieben, was ihnen das Buch bedeutet und dass es für sie so das Kochbuch, was sie immer wieder regelmäßig rausholen ist. Und vielleicht hat das ja auch nochmal, weiß ich jetzt nicht, bei den Buchhändlerinnen und Buchhändlern nochmal so ein Feedback vielleicht ja sogar auch gegeben, ne? Dass sich viele Leute einfach da auch ein bisschen traurig gezeigt haben, dass das Buch dann einfach vom Markt verschwindet. Und vielleicht war das ja dann der Anreiz.
Ja, aber immerhin hat auch der Verlag nicht einfach eine neue Auflage gemacht, sondern tatsächlich nochmal neu gestaltet. Und die haben ja nochmal auch Geld in die Hand genommen. Mhm. Und ihr habt nochmal gerne, ja, also schön. Schön, dass es so Erfolgsgeschichten noch gibt. Was ist denn der größte Unterschied zwischen der ersten und der neuen Auflage?
Na, prinzipiell sind nochmal 25 Rezepte hinzugekommen. Neue,
das sieht man nicht im Buch. Ne? Also ich hatte mal geschaut, die sind nicht irgendwie markiert oder so.
Das sieht man nicht, genau. Ja. Und es war so, dass es Rezepte sind, die wir ziemlich zeitgleich damals auf dem Blog und beziehungsweise auch in einer eigenen Koch-App, die wir, ich glaube, ein Jahr später rausgebracht haben, die dort quasi nur in digitaler Form vorhanden waren. Und auch die App ist nur für Apple-Geräte. Heißt, man hat auch gleichzeitig sehr viele Leserinnen und Leser, und auch das gab immer gerne Beschwerden ausgeschlossen, dass die diese Rezepte nicht bekommen. Und jetzt haben wir davon unsere 25 Lieblingsrezepte beziehungsweise auch die Gerichte, wo wir dachten, dass sie sehr gut in das Buch passen, ausgewählt und es damit ergänzt, sodass es jetzt auf jeden Fall wesentlich mehr Rezepte gibt als vorher, und haben dafür ein paar von den Mutfotos, die Autoren zeigen, rausgenommen, weil wir auch da gesagt haben, prinzipiell sind wir beide gar nicht so, dass wir sehr gerne im Mittelpunkt und vor der Kamera stehen. Heißt, das haben wir ein bisschen reduziert, damit man nicht 50 neue Seiten schafft mit Rezept und Rezeptfoto, sondern ich weiß gar nicht, was es jetzt sind. Ich glaube, 16 Seiten sind hinzugekommen. Mhm. Das ist rein inhaltlich. Wir haben, ich glaube, zwei Rezepte rausgenommen, weil wir sagten, dass die uns nicht mehr so gefallen haben oder vielleicht auch teilweise Fehler drin waren, dass wir das getauscht haben. Und ansonsten gibt es ein bisschen neue Aufmachung. Das Cover hat sich geändert, das Papier hat sich geändert. Es ist jetzt ein sehr, sehr schönes, ungestrichenes Papier, was nochmal einen ganz eigenen Charakter gibt. Und vom Layout außen ist es unserem zweiten Kochbuch Erde, Salz und Glut so ein bisschen angepasst, sodass die schön zusammenpassen.
Jetzt habe ich dieses Buch zum ersten Mal in der Hand gehabt. Ich kannte das gar nicht. Und was mir aufgefallen ist, es ist so von der Anmutung, vom Mut her ist das sehr herbstlich, ne? Also selbst die Erdbeertart, denke ich so, ach, das ist ein schöner Herbstkuchen. Also ist alles, und auch die Mutfotos so, oh, wir müssen jetzt langsam die Koffer packen für eine große Reise, es geht jetzt dann alles zu Ende. Ist das gewollt? Also bei mir spielte das, also das Buch ist ein kompletter Herbstbuch für mich, also von den Fotos.
Ja, ich finde das sehr auch gerade sehr spannend. Ja, ich finde das sehr spannend, was du sagst. Und das ist genau, was du jetzt nachgeschoben hast, ist, glaube ich, eher der Punkt, was viele Leute so empfinden, dieses Dunkel, was ich immer gar nicht so ganz nachvollziehen kann. Also wir umschreiben das immer eher mit melancholisch. Also
Es gibt ja wohl kaum Melancholiker, die im Frühling rumspazieren und auch sagen, auch wie schön melancholisch.
Ne? Ja, wir sind ja beides Fotografen und lieben einfach diese melancholische Stimmung. Und tatsächlich ist der Herbst auch meine absolute Lieblingsjahreszeit. Also ich stehe total auf Nebel und Verfall.
Doch gut. Ja, dann wissen wir ja, wo es herkommt.
Ja, genau. Also lieben wir einfach. Demnach, ja, finde ich es zwar trotzdem immer wieder spannend, dass es so wahrgenommen wird, weil es ja trotzdem halt sommerliche Lichtstimmungen für mich sind. Aber genau, ich glaube, diese Melancholie, die einfach immer wieder mitschwingt und die wir vielleicht auch gar nicht so extrem mehr realisieren, weil das einfach so in uns drin ist. Ich glaube, das ist einfach das, was du da empfindest beim Anschauen.
Und das andere Thema, was ich hatte, ist, ich weiß gar nicht, das steht ja vegetarisch kochen und genießen auf dem Cover vorne drauf. Und dann habe ich mir das durchgeblättert und gesagt, wo soll denn da jetzt die Reise hingehen? Ist das jetzt vegetarisch? Ist das jetzt vegan? Mal ist die Butter normale Butter, dann ist es eine pflanzliche Butter, dann kommt der Mandeldrink, dann kommt wieder. Also was ist denn da die Idee dahinter?
Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass es die neuen Rezepte oder die Zusatzrezepte gibt, die wir jetzt nicht runterbrechen wollten, zu stark auf die erste oder auf die erste Buchauflage. Mhm. Dadurch kommt auch immer wieder eine Butter hinzu. Ja, wo soll man da anfangen? Das ist im Prinzip, das war so eine Zeit, wo, oder unsere Erstphilosophie bei diesem Buch vor 10 Jahren, ist ja auch immer schwierig jetzt nach 10 Jahren, wo sich ja viel bei uns getan hat auch, da sich wieder zurückzuversetzen. Unser Anspruch war in erster Linie wirklich sehr, sehr vieles selbst zu machen, was auch zum Beispiel sowas wie eine pflanzliche Milch angeht. Damals auch, also das war eine Zeit, da hast du nicht überall deinen Haferdrink gekriegt, ne? So, diese ganzen Ersatzprodukte waren vielleicht schon da, waren teilweise aber auch nicht so, dass man sagte, will man unbedingt nutzen. Also haben wir überlegt, wie können wir da in der Basis anfangen und wie können wir mit relativ einfachen Mitteln Dinge selbst machen, sodass wir Rezepte kreieren können oder auch unsere Küche einfach sich so gestaltet, dass man so gut wie auf alle industriell verarbeiteten Lebensmittel verzichten kann. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die da kommst du nicht ran, aber wir haben halt schon vieles selbst gemacht, was man teilweise auch an den Rezepten sieht, ne? Also da sind Burgerrezepte dabei, die ich sind über 2 Seiten erstrecken die sich, weil von den Burgerbrötchen bis hin zu sämtlichen Soßen alles selbst gemacht ist. Man erschlägt vielleicht auch manchmal eine Leserin und einen Leser damit. Unser Aspekt war immer, wir bieten das an und wer gekaufte Burgerbrötchen nehmen möchte, kann die genauso nehmen und es wird genauso gut schmecken. Wer sich durch das Ganze durchkämpfen möchte, der kann dann auch das wahre Gericht am Ende genießen. Ja, so ist halt. Das ist vielleicht genau dieses Ding, womit wir da gestartet haben vor aber, 10 Jahren.
Ja, um das nochmal die Frage runterzubrechen, ist genau das, was Jannik auch meinte, dieser Punkt, dass es viele der Ersatzprodukte, die es jetzt heutzutage in sehr guter Qualität gibt, halt damals eben nicht unbedingt so gab. Sonst heutzutage würde ich auch tatsächlich einfach nur Milch und wer halt eine pflanzliche Milch nehmen möchte, nimmt eine pflanzliche Milch oder Butter. Da würde ich heutzutage einfach gar kein großes Thema mehr draus machen, sondern würde es dabei belassen und auch das der Leserschaft überlassen, was man dann nehmen möchte. Uns ging es dann zu der Zeit aber auch noch darum zu zeigen, dass man diese tierischen Produkte eben nicht unbedingt braucht. So. Und aber gerade weil es damals, ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Markennamen ist, aber da gab es dann zum Beispiel hauptsächlich so eine Alsan, die schmeckt jetzt doch einfach nicht so besonders geil, muss man mal sagen. Und dann
macht auch keinen Sinn. Macht keinen Sinn.
Ja, genau, und ist auch eklig. Also die Zutatenliste ist auch richtig ekelhaft. Aber wir wollten es halt.
Karagene und all so ein Scheiß. Also brauchen
ja, wir also man, ne, egal. Aber wir wollten es eben als Alternative anbieten und zeigen, was eben auch geht ohne tierische Produkte und uns aber eben genau aus den genannten Gründen auch nicht nur darauf beschränken, weil wir sind eben auch keine Veganer. Wir essen zwar und kochen auch wahnsinnig viel vegan und wie gesagt, heutzutage sowieso, also wir kaufen heutzutage halt sowieso eine pflanzliche Butter, weil es da tolle Ersatzprodukte dann eben jetzt 10 Jahre später gibt.
Ihr wollt es der Leserschaft überlassen, ihr wollt keine Industriesachen haben, deswegen schreibt ihr auch vorne rein, ihr verzichtet auf Industriezucker. Da lasst ihr der Leserschaft keine Wahl. Also ihr nehmt dann eben Kokosblüten, Reissirup, Agavengedöns. Warum macht ihr das? Also was ist da? Weil ist ja eigentlich auch nur eben, weil Rübenzucker ist, also Industriezucker ist ja auch Rübe. Also das ist
Im Grunde ist ja allen Zucker, den man kaufen kann, Industriezucker.
Das im muss Grunde ja. Und es ist auch alles, es sind auch alles Kalorien und es ist alles Zucker und der Blut, der Index geht hoch und außer bei der Dattel, gut, da kann man sagen, da haben wir noch ein bisschen Ballaststoffe, aber am Ende ist es auch Zucker, ne?
Ja, aber du hast einen hohen Fructoseanteil und genau da sind wir in diesem Ding drin, ne? Ja. Also das ist auch spannend, einfach das die Entwicklung von, also so in eine Zeitkapsel zu gehen und zurückzublicken, wie war unsere Gedanken vor 10 Jahren. Und das heißt, das ist aber auch wichtig, jetzt irgendwie für das Buch zu sagen. Es wäre Quatsch gewesen, das Buch jetzt auseinanderzunehmen und es heute nochmal neu zu schreiben. Das heißt, wir haben einfach die Dinge bewusst drin gelassen, wenn sie keine Fehler enthalten haben. Und wir haben uns zu der Zeit sehr, sehr viel mit verschiedensten Ernährungsformen auseinandergesetzt. Und dann stolperst du auch grundsätzlich relativ schnell über die Tatsache, wie verhalte ich mich mit Zucker? Mhm. Oder was macht Zucker mit meinem Körper? Was macht Zucker mit den Speisen? Wie kann ich es schön als Geschmacksverstärker einsetzen? Oder. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt waren wir sehr penibel darauf bedacht, viel mit einem Reissirup, also mit einer reinen Glukosegeschichte zu arbeiten, mhm. um ein vermeintlich gesünderes Produkt herzustellen. Denken da heutzutage auch ein bisschen anders drüber. Mhm. Da ist für uns dann wichtiger der bewusste Umgang mit dem Produkt. Wenn ich weiß, dass Zucker drin ist, dann ist das auch alles top, ne? Und dann kann ich auch mit so arbeiten, wie ich das für richtig halte. Also wenn ich Lust habe auf ein Stück Kuchen, dann wird das Stück Kuchen nicht so viel besser, wenn ich einen Ersatzzucker verwende. Oder wenn ich da 30 getrocknete Datteln reinsetze, kann mir keiner erzählen, dass die paar Ballaststoffe und Mikronährstoffe das dann so viel besser machen. Ne?
Geschmacklich macht es ja schon einen sehr, sehr großen Unterschied, finde ich. Also wir benutzen jetzt mittlerweile hauptsächlich Vollrohrzucker und das macht geschmacklich ja schon diese karamellige Note oder eben auch Kokosblütenzucker. Ne? Das macht halt geschmacklich schon einen enormen Unterschied zu dann halt einem raffinierten, ganz normalen Haushaltszucker. Aber das sehen wir eben heutzutage nicht mehr so sehr auf diesen gesundheitlichen Aspekt, sondern gehen dann wirklich eher in diesen bewussten Konsum und weniger konsumieren. Und welche Art von Zucker entscheidet dann letztendlich genau, was ich für einen Geschmack daraus ziehen kann.
Aber schön, wenn man sieht, wo die Reise dann hingeht am Ende, ne? Mit so einem Buch.
Ja, ich glaube, es ist auch spannend, wenn man so, wenn man sich dann mit dem alten Werk beschäftigt und dann, ich glaube, da gibt es auch viele Learnings, wie man so schön sagt, dann dabei. Ne?
Absolut. Und ich meine, das ist ja genau der Punkt. Man hätte sagen können, ach komm, lass uns das Ding einstampfen, weil wir kochen sowieso nicht mehr so. Und die Rezepte würde ich heutzutage vielleicht umschreiben, anders schreiben und so weiter. Man kann aber auch sagen, es ist halt ein Teil von uns gewesen und den lassen wir bestehen, weil andere Menschen sich vielleicht von bestimmten Sachen noch inspirieren lassen können und da auch auf ihrem eigenen Weg sind, bestimmte Dinge zu finden und zu auszuprobieren.
Und das macht es ja jetzt per se auch nicht schlecht oder falsch, das darf ja jetzt auch nicht irgendwie falsch klingen, nur weil wir es eben heutzutage anders machen. Wir kochen auch nach wie vor selbst aus diesem Buch und demnach hat das auch für uns eben alles auch heutzutage noch eine Bewandtnis und wie ihr auch schon gesagt habt, zeigt es eben auch schön so eine Entwicklung. Und das darf ja eben auch sein. Also das sind wir einfach vor 10 Jahren und so ist es halt, so war es halt. Und da stehen wir auch einfach heute noch zu und das ist auch in Ordnung.
Ja. Apropos, im Vorwort steht ja, ihr träumt von einem Haus am Mittelmeer. Es ist jetzt dann doch Mecklenburg geworden. Aber immerhin.
Mit eben an.
Ja, es ist raus aus der Großstadt. Ihr lebt inzwischen dann jetzt halt auf dem Land. Wie hat das euer Blick auf Zutaten und Rezepte verändert? Oder anders gefragt, ihr habt in Berlin und in Mecklenburg gekocht. Wie schmeckt Mecklenburg, wie schmeckt Berlin? Wo sind da die Unterschiede?
Also prinzipiell, das ist eben auch in diesem... Also wir haben ja 2 Kochbücher rausgebracht. Das zweite ist ja Erde, Salz und Glut. Mhm. Und die unterscheiden sich schon auch sehr stark voneinander. Also in diesem ersten sind halt sehr diese Berlin-Aspekte, wie es ja auch im Buch beschrieben ist, dass wir dort viele Länderküchen auch durch die Restaurants in Berlin kennengelernt haben und davon auch sehr inspiriert waren. Und demnach befinden sich schon auch recht viele, trotz der regionalen und saisonalen Gemüsesorten, exotische Zutaten in dem Buch. Also da gibt es dann irgendwie eine Tofu-Haut, die man jetzt nicht in jedem Supermarkt bekommt und solche Dinge, ganz viele Gewürze. Und das hat sich mit unserem Umzug definitiv sehr stark verändert. Also erstmal, weil wir oder dann jetzt im Sommer hauptsächlich aus unserem eigenen Garten ernten und dann wirklich uns auf das Gemüse beschränken und eben ja den puren Gemüsegeschmack da sehr schätzen. Was nicht heißt, dass wir, ich habe es ja schon gesagt, wir kochen trotzdem sehr viel in die Richtung aus dem ersten Buch, nicht trotzdem auch eine Currypaste machen oder eben ein indisches Curry, vietnamesisches Curry, was auch immer. Das machen wir nach wie vor, aber die Zutaten bekommen wir hier jetzt auch nicht an jeder Ecke, sondern die musst du dir dann online bestellen oder wenn du mal in der Stadt bist, besorgen. Und deswegen hat sich das schon sehr stark reduziert auf das Wesentliche, nämlich das Gemüse.
Okay, also der Asialaden fehlt oder so. Also,
er fehlt nicht, muss ich sagen.
Okay,
der
ist jetzt nicht mehr da und daher ändert sich dann die Küche.
Wobei man ja trotzdem, also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist der Umgang mit den Lebensmitteln noch mal mehr. Also es war schon in Berlin so, dass wir versucht haben, so viel wie es geht auf dem Wochenmarkt an frischem Obst und Gemüse zu kaufen. Jetzt ist es halt ein bisschen anders, weil du ziehst das Gemüse aus der Erde oder erntest es direkt von der Pflanze und es wird manchmal eine halbe Stunde später in der Pfanne und im Topf landen. Und also so frisch ist es sehr, sehr schwierig zu kochen. Und das ist halt das Besondere. Susanne hat es schon gesagt, bestimmte Sachen, also was hier nicht wirklich ist, sind besonders viele kulinarische Restaurantbesuche,
besonders
die wir
viele
haben. Oder eher gar keine. Da waren wir natürlich von Berlin verwöhnt und da wir halt beide anständig kochen können, ist das auch nicht so, dass man dann eine Dreiviertelstunde nach Rostock fährt, um Gerichte in der Qualität zu kriegen, wie wir sie selbst vielleicht besser hinkriegen würden oder für uns besser hinkriegen würden. Und dann machen wir das gerne trotzdem hier so, dass man diesen Restaurantbesuch simuliert, indem man sich das halt selbst zubereitet. Ne? Also indem man halt sich eine indische Speise oder indisch angehauchtes Gericht kocht oder auch eine Pizza macht und sowas und das dann vielleicht auch in einer Qualität hinkriegt, die Restaurant gerecht wird und
das
so können wir
klingt jetzt schon ein bisschen abgehoben fast, finde ich, aber es ist wirklich leider, also es ist wirklich, naja, okay.
Das kennen wir beide ja auch. Ne? Also man ist, wenn man dann relativ viel Geld für etwas bezahlen muss, wo man sagt, das hätte ich aber
es ist leider
mindestens genauso gut hinbekommen, dann ärgert man sich schon.
Und das hast du in Berlin nicht, ne? Da ist es halt so, dass du, also zumindest in der Zeit, wo wir da noch gewohnt haben, es hat sich jetzt, glaube ich, einiges auch verändert, aber wenn du dann einen Mittagstisch zu zweit für unter 30 Euro hattest und hast noch ein Getränk und vielleicht eine Vorspeise dazu, auf einem Niveau frisch gekocht, dass du es einfach besser selbst nicht hinkriegst, ist das was anderes. Wenn ich dann dafür aber eine Stunde lang fahren muss und irgendwie 60, 70 Euro auf den Tisch legen muss, muss man sagen, dann sind unser eigenes Obst und Gemüse hier viel wertvoller und dann macht es viel mehr Spaß, damit selbst zu kochen. Und
was ist euer Lieblingsgemüse? Wo seid ihr besonders stolz, wenn ihr es aus der Erde zieht?
Das gibt's nicht wirklich.
Oder vom Baum pflückt.
Mit Lieblingsgerichten und sowas. Also das ist ja das Besondere, dass du die, also so saisonal wie wir jetzt essen dürfen, hast du das ja sonst trotzdem.
Worauf freut ihr euch das ganze Jahr, wenn es wieder da ist? Der Spargel
war jetzt da, genau. Der war ja, also ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Wir haben grünen Spargel in einer violetten und auch in der normalen grünen Form da. Und natürlich ist das was ganz Besonderes. Und es ist auch besonders, wenn bestimmte Sachen vielleicht mal nicht da sind. Also was wir dieses Jahr hatten, ist, dass uns die Schnecken unsere Zucchini-Pflanzen, wo du sonst in der Zeit jetzt die größten Schwämme hast und gar nicht mehr weißt, wie du damit umzugehen hast und was du noch Kreatives machen könntest, gibt's die aktuell immer noch nicht, weil wir nachpflanzen mussten oder nachsäen mussten. Und dann merkt man, dass da irgendwie was fehlt und so kriegst du halt wirklich einen anderen Bezug zu den Lebensmitteln.
Aber das finde ich ja generell, also deswegen diese Frage, gibt es jetzt ein Gemüse oder ein Obst, worauf wir uns das ganze Jahr freuen? Nein, weil dadurch, dass wir wirklich jetzt nicht dogmatisch, aber es ist einfach so streng dann saisonal kochen, also im Winter kaufen wir dann schon auch mal eine Paprika oder sowas, ja. Also jetzt den ganzen Winter nur Kohl muss jetzt auch nicht sein. Aber schon trotzdem relativ streng. Und es gibt auch definitiv Gemüse, die wir auch im Winter nicht kaufen. Also eine Tomate zum Beispiel gibt es bei uns dann wirklich nur aus dem Garten, weil der Unterschied halt so enorm ist. Also ich muss jetzt mal sagen, eine Zucchini schmeckt halt wie eine Zucchini. Da gibt es natürlich Sortenunterschiede, aber da finde ich jetzt diesen diesen Eigengeschmack nicht so herausragend, dass das jetzt den extremen Unterschied macht, ob die jetzt bei uns in der Erde wächst oder in Brandenburg oder dann im Winter aus Spanien kommt.
Der Unterschied bei Zucchini, wie man sie selber anpflanzt, ist aber, man hat eine Milliarde Zucchini.
Ja.
Außer die Schnecke kommt.
Man hat so viele Rezepte, gibt es gar nicht. Man hat eine Zucchini-Schwemme plötzlich.
Ja, genau. Und viele Hobbygärtner sind besonders stolz, wenn die so Riesenexemplare
haben. Ja, und die schmecken
noch weniger schmecken. Genau. Und dann,
das ist das, was du als erstes lernst, dass du den Schwämmen nur Herr wirst, wenn du sie in so 10, 15 Zentimeter Größe geschaffst.
Ja, oder auch mal die Blüten isst. Ne? Die kann man ja auch die Blüten
so. Genau. So, aber ich war noch nicht, ich muss meinen Faden behalten. Also, ne, Zucchini, okay, sind wir uns alle einig. Aber was, finde ich, wirklich den allergrößten Unterschied macht, ist bei Tomaten. Also bei uns gibt es wirklich nur Tomaten aus dem Garten und darauf freue ich. Es gab noch nicht die erste dieses Jahr, aber das ist für mich schon so ein bisschen das Größte, wenn die erste saftige Fleischtomate, die so ein bisschen richtig von der Sonne warm, und dann auf ein frisches Sauerteigbrot, nur mit Butter und Salz. Oh mein Gott.
Das ist so also,
da haben wir
und das als Herbstmensch.
Also, ja, sehnsüchtige Lieblingsgemüse ist auf jeden Fall die Tomate. Nee, und da hat Susanne recht. Also das ist wirklich was, das kaufen wir nur als Konserve sonst übers Jahr. Also da hast du dann gute Konserven, wo toller Tomatengeschmack drinsteckt, aber eine frische Tomate lacht uns dann in der
Ach guck, die lacht sogar in Mecklenburg, Gregor. Die lachen, die Tomaten.
Das ist das Einzige, was ihr lacht.
Ja. Gut, dass du das sagst. Nein, das stimmt gar nicht.
Überhaupt nicht.
Das ist aber böse.
Die Mecklenburger werden unterschätzt. Also, das ist nicht so. Hier wird viel gelacht.
Gut.
Das ist toll.
Schöne Sache. Jetzt sind wir eben im digitalen Zeitalter von Foodblogs und Instagram und etc. Was ist denn der besondere Reiz von einem gedruckten Kochbuch? Gibt es überhaupt einen?
Ja, sehr. Also, das war schon mit dem ersten Buch eigentlich so, dass es ja dann eine andere Wert, also für mich sofort eine andere Wertigkeit hat. Also wir sind prinzipiell auch sehr analoge Menschen oder analog liebende Menschen. Wenn uns Musik gefällt, dann wird die auf Schallplatte gekauft und heißt nicht, dass man nicht auf Spotify das irgendwie mobil im Auto hören kann, aber es ist ja so ein bisschen was archiviert werden kann und genau dasselbe ist mit einem Buch auch und das ist schon was anderes, ob ich mit dem Handy oder Tablet in der Küche bin und da mit meinen verschmierten Fingern dran rummache oder mein Buch verschmiere. Oder halt ein richtiges Buch habe, was man dann wieder aufschlagen kann und durchblättern kann. Also für uns ist das schon ein großer Unterschied.
Also meinst du, es spricht eigentlich so deine Sammel...
Vielleicht,
dein Sammelinstinkt an? So ein haptisches Buch in der Hand zu haben?
Ja, ich mag das. Also ich bin ja auch so ein haptischer Mensch, der gerne Oberflächen anfasst. Oder
der gerne anfasst. Das
heißt, guck mal.
Ja. Ja. Das ist ja auch schönes Papier, muss ich sagen. Das fasst man auch gerne an, das Buch. Was mir aufgefallen ist, auch jetzt mal aus Blick von Fotografen, wie das ist, wenn man die Fotos vergleicht zwischen Buch und digital, dann sind die digital deutlich schärfer und leuchtender und auf dem Buch ist das alles wie so ein bisschen Weichzeichner. Ist das gewollt? Was ist da besser? Was ist schlechter? Wie bewertet man das als Fotograf?
Das ist halt im Endeffekt die Technik, dass du im Digitalen ja immer einen leuchtenden Monitor hast. Heißt, du hast ja immer irgendwie eine andere Brillanz. Und wenn ich ein ungestrichenes Papier nutze, muss ich sehr viel Druck auf, also das geht alles, ne? Aber ich muss sehr viel an den Bildern arbeiten, um ein vergleichbares Ergebnis zu bekommen. Also das kennt man ja noch aus dieser alten Zeit, wenn man wirklich auf ein Recyclingpapier früher gedruckt hat. Mhm. Das war ja total matt und ne, also ein Schwarz ist überhaupt nicht rausgekommen. Und vorher war jetzt das erste Buch ja auch auf ein gestrichenes Bilderdruckpapier gedruckt und auch da kriege ich einen stärkeren Kontrast.
der muss dann halt, also das ist so eine Papiereigenschaft, warum das dann im Endeffekt passiert. Also weiß ich auch nicht, wie viel Nerd-Talk man da jetzt so...
es interessiert mich einfach. Aber das ist schon eine bewusste Entscheidung, auch von euch. Ihr wisst schon, oder der Verlag oder alle zusammen wissen schon, wie wirken meine Fotos auf welchem Papier, und das ist dann auch Auswahlkriterium. Ja? Weil die Fotos sind ja sehr wichtig bei euch.
Absolut.
Ja, aber ja, eben auch, ja, wie wir schon geklärt haben, das Anfassen halt auch. Ja. Und so ein, okay. Fest, ja, da muss man halt einfach dann Kompromisse eingehen oder sich entscheiden, was
ehrlich gesagt ist es für mich sogar gar kein Kompromiss. Also ich stehe da sehr drauf auf diese, nee, also das, was das,
also
was
der Tag fängt doch erstmal an, irgendein Buch aufzuschlagen und dann erstmal Papier zu streichen.
Nein, oh, guck mal, das ist hier nicht Papier. In ein falsches Licht. Nee, mir geht es um das Optik.
Jeder so seins, ne?
Ja. Jeder streichelt, was er möchte, ja.
Auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe, ihr genau. kommt keine Eifersucht, wenn ich zu viel an den Büchern schreibe. So,
egal.
Gehen wir mal wieder zum Thema.
Ja, back to topic. ich habe eben rausgehört, bitte.
Achso, ich wollte nur abschließend sagen, ich mag das, wie das Schwarz zum Beispiel auf diesem Papier kommt, weil es halt nicht glänzt, sondern weil es halt irgendwo, es ist präsent, aber es ist irgendwie subtil präsent. Kann man das überhaupt so sagen?
Subtil präsent.
Subtil präsent, ja. Das ist
gut, damit schließe ich ab.
Wir haben ja auch immer, wir schließen auch immer mit einer letzten Frage, und ich habe gerade eben gehört, du bist ja auch ein Sammler, also ein Nerd, was Kochbücher angeht. Ne?
Ja, jein, jein, ja. Also bei Kochbüchern ist es gar nicht so groß mit dem Sammeln, weil wir ja prinzipiell gar nicht so wahnsinnig viel mit Rezepten kochen. Deswegen war das erste Buch auch, oder überhaupt diese Tatsache, damals auch Blog zu schreiben, was sehr Neues für uns, weil man sich dann festsetzen musste und sich hinsetzen musste und alles akribisch aufschreiben. Mhm. Heißt, wenn Kochbücher, dann ist es eher wirklich viel Bilder gucken, viel visuelle Inspiration holen und das dann gerne auch mit eigenen Gedanken umzusetzen.
Aber gibt es denn unter den vielen Kochbüchern ein Lieblingskochbuch, außer jetzt eure eigenen?
Hast du ein Lieblingskochbuch?
Tja, das ist
leider... Vielleicht irgendein Tomatenkochbuch oder so?
Nee,
Herbst, Herbstküche.
Nee.
Melancholie. Nee.
Klingt beides nicht so interessant. Nee.
Okay.
Also tatsächlich, also es gibt jetzt nicht das Lieblingskochbuch. Kann ich so jetzt nicht sagen. Aber was uns auf jeden Fall immer wieder besonders inspiriert, was wir immer wieder gerne zum Angucken eben in die Hand nehmen, sind halt irgendwie die Nummer-Bücher, weil sie einfach toll sind. Womit wir uns sehr identifizieren können, uns auch deswegen gerne angucken und in die Hand nehmen, ist von dem Karstadt. Und dann aber, wo wir schon bei Karstadt sind, ist auch hier der Niklas Eckstedt, auch tolle Bücher. Also nein, wir sind mit Favoriten, das sind immer schlechte Fragen bei uns, weil das ist so stimmungsabhängig und wie man gerade so drauf ist, gibt es einfach nicht.
Ja, nee.
Das stimmt. Wir sind berühmt für schlimme Fragen.
Das ist so.
Trotzdem vielen Dank für eure Zeit.
Sehr gerne. Danke, dass wir Susanne, da sein durften.
Ja, sehr gerne. Susanne und Yannick, vielen Dank und viel Erfolg. Wird es ein neues Kochbuch geben? Das letzte war ja ein Gartenbuch. Ne?
Willst du eine kurze Antwort oder eine?
Wird es ein neues Kochbuch geben, ja oder nein?
Ja.
Ah, okay, sehr schön.
Im Oktober diesen Jahres. Was nochmal Neues, Besonderes.
Aha.
Sehr gut, sehr gut. Vielleicht sehen wir
die
uns
mecklenburgische
wieder.
Landküche in ihrer ganz melancholischen Art.
Es geht um ein Buch mit und auf dem Feuerring.
Sind das diese Teile? Das ist aber sehr speziell. Sind das diese Teile da, die in vielen Gastroläden dann stehen und wo man dann
Und zusammen mit dem Feuerring haben wir ein Kochbuch jetzt.
Ah, genau, das ist eine Marke, ne? Feuerring ist auch eine Marke, ne?
Das ist ist ein Bildhauer aus der Schweiz, der den kreiert hat und viele Restaurants kochen mittlerweile damit. Mhm. Hier der Hexer hat zum Beispiel mehrere in seinem Restaurant und Ja, wir haben das letzte Jahr am Feuerring verbracht und durften ganz tolle Gerichte kreieren am Feuerring. Und das Buch wird es im Oktober geben.
Schön. Ja, spannend. Passt bestimmt zu eurer melancholischen Bildsprache.
Ja, bestimmt.
Dann arbeiten wir. Yes, dann, wir arbeiten gut, dann weiter an unserem Bratschlauchbuch. Wenn wir da noch einen Fotografen brauchen, dann rufen wir euch an.
Ja.
Ich finde, Bratschlauch ist immer noch ein Thema.
Ja.
Feuerring. Wer kann sich schon einen Feuerring leisten zu Hause?
Ja, er passt zumindest nicht in die normale Küche in Berlin. Ja, also dafür sind die zu eng gebaut.
Das glaube ich. Ja, das ganz lieben Dank. Dankeschön.
Danke
ich
danke euch.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Patrick, hast du schon mal was auf dem Feuerring zubereitet?
Nein.
Hast du schon mal was gegessen vom Feuerring?
Ja.
Ja?
Ja.
Eigentlich ist das ein cooles Teil eigentlich, ne?
Wenn du den Platz dafür hast.
Ja. Du brauchst einen riesen Garten.
Du brauchst,
so einen Tisch mit einem Loch in der Mitte und da ist ein Feuer. Hm. Und außenrum hast du eine große, für den, der es nicht kennt, eine große Planscherfläche, also eine ebene Edelstahlfläche. Mhm. Und da wie nah du das ans Feuer.
Für Menschen, die das nicht kennen, die kommen manchmal und stützen sich da ab und verbrennen
sich.
Das ist nicht schön. Also man sagt noch,
das ist schon.
Und dann war es das schon.
Na, auf jeden Fall sehen die beeindruckend aus. Ich habe da tatsächlich noch nicht von gegessen, aber es ist halt eine Plansche mit offenem Feuer. Ne?
Naja,
aber es sieht toll aus.
Am Ende ist es eine Grillplatte.
Und man versammelt sich um den Grill drumherum. Das ist, glaube ich, ganz schön.
Ja.
Ne? Das ist so das gemeinsame Grillen.
Aber es ist und bleibt eine Grillplatte. Ne?
Ja. So. Aber sind wir gespannt auf das Buch von den Malben, was sie daraus zaubern.
Mhm.
Ist das dann auch vegetarisch? Haben wir gar nicht gefragt.
Das weiß ich
nicht. Ist egal.
Das weiß ich nicht, aber ich bin gespannt, wer von uns beiden sich dann dieses Ringding anschafft.
Ja, wir haben beide keinen Garten so direkt, ne?
Nee, so direkt nicht.
Nee.
Müssen wir uns anmieten.
Ja, das stimmt. So.
So. Es war mir eine Freude.
Ja, mir auch, Patrick. Schön war's.
Würde dann jetzt wieder gehen.
Ja, gut.
Nach Hause und kochen.
Okay, was kochst du denn heute Abend?
Heute Abend gibt es ein Stück Brot mit Käse vielleicht.
Das klingt gut. Ne? Mhm. Bei mir gibt es Kalbsgulasch aus einem ganz neuen Buch, was noch, glaube ich, gar nicht veröffentlicht ist.
Mhm. Aber Reste, das hast du ja schon mal gemacht.
Ja, das habe ich schon mal gemacht, das stimmt. Mhm. Das musst du jetzt erwähnen, dass das Reste sind.
Naja, ich wollte jetzt nicht hier weggehen, ich mache mir ein Käsebrot und du machst jetzt hier Fine Dining heute Abend. Du machst den Rest der Bahn. So, also wirklich, stell mich nicht hin, als würde ich jetzt hier, ach, der feine Herr macht sich ein Käsebrot. Ja, und du frisst Reste.
So, gut. Also das war's für dieses Mal.
Ja, ne, ich finde auch, die Stimmung kippt.
Die Links zu der Folge findet ihr in den Shownotes.
So ist's.
Und
unter kochbuchcheck.de.
Hast du einen Text gelernt, Patrick?
Ich hab das. Text lernen ist meine Stärke. Ja. Und auch ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir vorgestellt haben.
Ja.
Auf Insta und auf Facebook findet man uns auch unter kochbuchcheck.
Das ist so.
Wir freuen uns.
Ja,
worüber freuen wir uns? Über Nachrichten. Sagen Tschüss, Servus und Goodbye.
Betonung so wichtig. Genau. Absolut. Tschö und Adieu. Und immer lecker bleiben und raus.
Mecklenburg. Betonung so wichtig.
Mecklenburg.
Die Mecklenburgische Siedlung.